Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Heute habe ich jemanden zu Gast, die bekannt ist für ihr Engagement, weil sie in ein Dorf gezogen ist, in dem bis zu 90% Neonazis wohnen. Seit über 20 Jahren trotzt sie gemeinsam mit ihrem Mann den rechtsextremen Nachbarinnen und Nachbarn und organisiert einmal im Jahr das Musikfestival Jamel rockt den Förster. Sie wurde mit zahlreichen Preisen für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet und denkt nicht daran, ihr Dorf Jamel den Rechten zu überlassen. Warum das so ist, erzählt sie mir gleich. Hier ist Birgit Lohmeier. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Moin.
Du bist durch deinen Widerstand an deinem Wohnort in allen großen Medien der Bundesrepublik bekannt geworden. Aber du hattest ja auch ein Leben davor. Du bist 1958 in Hamburg geboren und hast dich früh sozial engagiert. Ende der 70er Jahre hast du begonnen, Insassen der Hamburger Justizvollzugsanstalten zu besuchen. Später hast du Erziehungswissenschaften und Kriminologie im Nebenstudium studiert. Nach dem Studium folgte ein Jahrzehnt in der Suchtprävention und danach die Arbeit als Schriftstellerin an Erzählungen, Kurzgeschichten und Kriminalromanen. Im Jahr 2004 hast du dann zusammen mit deinem Mann Horst Lohmeier einen denkmalgeschützten Forsthof im 40-Seelendorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern gekauft und bezogen. Die Stimmung im Dorf hat sich in den darauffolgenden Tagen schnell verändert und die erste Familie mit rechtsextremer Gesinnung lockte bald die nächste an. Seit vielen Jahren gehören etwa 90-95% der Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen der Neonazi-Szene an und damit bereits die erste Frage: Wie hast du diese Zeit erlebt und hast du das in irgendeiner Form kommen sehen, dass diese Situation, wie sie heute ist, einmal eintreffen würde?
Also diese Veränderungen, die sich im Laufe der 20 Jahre ergeben haben, sind sozusagen schrittweise in Stufen passiert. Am Anfang waren es, manche Leute glaubten, es wäre ein Nachbarschaftsstreit. Es waren einfach Leute hierher gezogen, die meinten, dass das Dorf ihnen gehört und dass die Lohmeiers hier doch möglichst bald wegziehen sollten. Das heißt also kleine Mobbingaktionen, Sachbeschädigungen, Beleidigungen und so weiter. Das kulminierte 2015 in dem Brandanschlag an unserer großen Scheune, die komplett abbrannte. Und wir in der Nacht tatsächlich auch in der Gefahr standen, obdachlos zu werden, weil die Scheune stand sehr nah bei unserem Wohnhaus. Das war schon mal eine neue Eskalationsstufe für uns und die Rechtsextremen hören ja nicht auf, das merken wir in ganz Deutschland. Sie bekommen Rückenwind, auch parteipolitisch und sie haben jegliche Scheu verloren anscheinend, sich auch ganz aggressiv politisch andersdenkenden Menschen, wie wir beide, wie Horst und ich es sind, entgegenzustellen. Und das ist so die Veränderung, die Zeit der schamhaften, eventuellen kleinen Anschläge ist vorbei. Wir werden jetzt massiv bedroht. Es gibt ein Drohvideo ganz aktuell im Internet zu sehen. So ist es sozusagen eskaliert im Laufe der 20 Jahre. So habe ich das erlebt, das Leben hier in diesem Dorf. Und merke auch, dass wir tatsächlich in der direkten Umgebung, in unserer Gesamtgemeinde, überhaupt keinen Rückhalt haben mit unserer Arbeit für die demokratische Gesellschaft.
Warum Jamel? Also es könnte ja auch einfach sein, dass deutschlandweit gibt es 20% Zustimmung für die AfD, in einigen ostdeutschen Bundesländern eher zwischen 30-35%, dass ein Ort derart mit rechtsextremer Nachbarschaft, ich sag mal, ausgestattet ist oder die Neonazi-Strukturen sich derart festigen in einem einzelnen Dorf. Das ist ja, Also das ist ja enorm ungewöhnlich. Also was ist so deine
Überlegung? Überhaupt nicht. Nee, da muss ich korrigieren. Es gibt in ganz Deutschland völkische Siedlungsprojekte, wie Jamel eines ist. Und das ist eine Tendenz oder Strategie der rechtsextremen Szene in Deutschland schon seit mindestens 20 Jahren. Das heißt, jedes Bundesland ist betroffen, nicht nur die Ostdeutschen. Es gibt gerade auch in Niedersachsen zum Beispiel ganz massive Ansiedlungen völkischer Siedler. Also insofern ist es nicht wirklich ungewöhnlich. Was jetzt dazu kommt, ist natürlich, dass auch in den Parlamenten Rechtsextreme sitzen und massiv die Parlamente eingezogen sind. Und das bedingt sich natürlich oder beeinflusst sich gegenseitig, dass die Menschen hier in der Region plötzlich merken, oh, das sind ja nicht nur die 20, 30 Nazis in Jamel, die irgendwie versuchen, irgendwie Deutungshoheit über das, was in unserer Gemeinde passiert, zu erlangen, sondern es sind eben auch Menschen, die sich parlamentarisch zur Wahl stellen und gewählt werden. Und insofern hat sich das ganze Klima in Deutschland meiner Einschätzung nach extrem gedreht. So, es ist dieses, man wird doch wohl nochmal sagen dürfen, ist jetzt sozusagen gewachsen in das, man wird ja doch nochmal zuschlagen dürfen im Zweifel.
Hm. Hast du das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist im Verhältnis zu den 90er Jahren? Jetzt kommt ja quasi Schritt für Schritt und stückchenweise heraus, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, das muss man an dieser Stelle einmal so hart sagen, auch, dass dort diese Baseballschlägerjahre nie aufgearbeitet, nicht geahndet wurden, die Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Wohnhäuser, migrantischer und ausländischer Familien, das ist mir jetzt auch noch sehr in Erinnerung, in Solingen beispielsweise. Ich würde zumindest die Frage in den Raum stellen, ist es denn gleich geblieben, hat sich verändert oder ist es tatsächlich schlimmer geworden mit der rechtsextremen Gefahr?
Es ist eindeutig schlimmer geworden. Mit der Partei, mit dem großen A vorneweg, haben wir jetzt Menschen, die ganz massiv und zwar wirklich auch von ihrer intellektuellen Spitze her gesteuert versuchen, Meinungsbildung zu betreiben mithilfe von Desinformation, Fake News und so weiter. Es wird schlimmer, es wird ja nicht nur in Deutschland schlimmer, wir erleben es gerade in den USA genauso, dass dieses manipulative Element, was der Rechtsextremismus durchaus hat und spielt und sehr geschickt spielt, sehr, sehr viele Menschen mindestens verwirrt hat, wenn nicht sogar überzeugt hat, dass es vielleicht ganz klasse wäre, in der dritten Diktatur auf deutschem Boden zu leben.
Hm. Hast du in Hamburg auch rechtsextreme Strukturen erlebt oder so diesen klassischen chauvinistisch-rassistisch-faschistischen Zug, den du heute in Jamel, also dem du ja quasi nicht aus dem Weg gehen kannst, aber hast du so etwas Ähnliches in deiner Heimat in Hamburg damals erlebt?
Tatsächlich nicht. Wir waren damals auch noch keine Experten für das Thema Rechtsextremismus und hatten maximal dann mit Menschen aus der rechten Szene zu tun, wenn es wieder ein Spiel St. Pauli HSV gab. Wir lebten ja damals auf St. Pauli und dann die militanten Fußballfans bei uns ins Viertel einfielen und sich Straßenschlachten mit den St. Pauli-Fans lieferten. Das war so das Einzige, was es gab. Aber war so eine Randerscheinung, die uns nicht bewegt hat.
Was waren so die entscheidenden Faktoren am Anfang, dass ihr euch gesagt habt, wir bleiben jetzt? Also es ist ja keine Selbstverständlichkeit, gerade wenn man so bedroht wird, wenn man feststellt, okay, die Nachbarn, die Nachbarinnen, die das sind politische Extremisten, die schrecken auch vor Gewalt möglicherweise nicht zurück. Da wäre sicherlich der eine oder die andere an so einen Punkt gekommen, dass man sagt, ich kann hier nicht mehr leben. Und ihr seid irgendwie geblieben. Also was war so der Beweggrund, dass ihr nicht gegangen seid?
Den gibt es gar nicht. Es gibt eine Entwicklung, die uns ereilt hat hier mit dem Zuzug dieser Nazi-Familien. Es gibt unsere Reaktion darauf. Wir möchten uns hier nicht vertreiben lassen. Wir haben mit dem alten Forsthof hier eine Immobilie gefunden, in der wir uns nicht nur vorstellen können, sondern auch das Vorhaben, unseren Lebensabend zu begehen, weil das einfach super schön ist hier. Und es ist natürlich auch mittlerweile dieses, wir haben uns mit unserem zivilgesellschaftlichen Engagement auch in eine Rolle manövriert, sage ich jetzt, als Vorbilder, als preisgekrönte und ausgezeichnete Menschen, die aktiv für unsere demokratische offene Gesellschaft einstehen. Das schmeißt man nicht irgendwann weg und sagt sich, ach naja, jetzt ziehen wir uns mal lieber ins Private zurück, ist uns alles zu viel. Also es ist letztendlich multifaktoriell. der Beweggrund, hier zu bleiben. Und noch dazu kommt natürlich die monetäre Frage. Das ist ja Eigentum, in dem wir leben. Das könnten wir nie verkaufen, außer an Rechtsextreme, was wir auf keinen Fall tun werden. Insofern hält uns auch tatsächlich die Immobilie hier.
Gibt es Dinge oder was sind die Dinge in den letzten 20 Jahren in Jamel, wo du gerne zurückblickst, wo du sagst, das war ein sehr schöner Moment, der auch tatsächlich mit Jamel selber zu tun hat. Gibt es das? Und wenn ja, was wäre das?
Ich würde das eingrenzen dann nicht auf Jamel, sondern auf das Jameler Forsthaus und den Forsthof. Also hier erleben wir im Grunde täglich, wöchentlich schöne Momente, weil es ein wirklich sehr, sehr tolles Gelände ist. Wir haben sehr viel Land um uns herum. Für unsere Verhältnisse als Großstädter, die aus kleinen Wohnungen hierher gezogen sind, ist es riesig. Und manchmal denken wir auch, Mensch, haben wir das verdient? So viel Raum um uns herum. Wir leben direkt am Waldrand. Wir haben Tiere hier auf dem Hof. Das ist also wirklich, das sind die Momente, die wir genießen, die uns auch so viel Kraft geben, das, was jenseits des Gartenzauns passiert und zu beobachten ist, auszuhalten.
Wie sieht der Alltag bei euch aus? Also wie stellt man sich das vor? Also man denkt ja immer, okay, krass, da leben Nazis. Der ganze kleine Ort ist voll mit Nazis. Wie sieht ein klassischer, weiß ich nicht, Montag aus, ein Dienstag aus? Was macht ihr? Ihr müsst ja irgendwie auch einkaufen gehen. Also ihr fahrt ja durch die Gegend und kommt ja an diesen Menschen auch vorbei. Also wie stellt man sich das vor?
Also es ist tatsächlich relativ bizarr hier bei uns im Dorf. Wir gehen nämlich tatsächlich zu Fuß nicht über die Dorfstraße. Jamel ist ja ein Sackgassendorf, das heißt, es gibt nur eine Straße, die sozusagen um eine Wiese herumführt und an dieser Straße liegen sämtliche Häuser. Sind auch, glaube ich, nur 11 insgesamt, also es ist ganz winzig. Und da es hier auch überhaupt keine Einkaufsmöglichkeiten im Dorf gibt, geschweige denn irgendwie eine Poststelle oder eine Kneipe, in die man mal vielleicht gehen wollte, fährt natürlich jeder mit dem Auto aus dem Dorf raus und kommt mit dem Auto wieder, sodass man sich maximal so begegnet, im Auto an jemandem vorbeifahrend. So, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich hier. Und wir haben null Kontakt auch zu den beiden Familien bzw. Paaren, die von sich selber behaupten, sie wären keine Rechtsextremen, die hier leben. Die meiden uns mittlerweile auch. Die beschimpfen uns, die beschuldigen uns, unsere Scheune selber angezündet zu haben. Also da hat sich sozusagen der Einfluss der durchaus gewaltbereiten Manipulation von rechts hier, auch auf diese Menschen, die eigentlich erstmal von sich behaupten, sie sind neutral, so ausgewirkt, dass wir hier komplett isoliert in dem Dorf leben.
Gibt es irgendeinen Tipp oder irgendeinen Ratschlag, den du anderen Menschen geben würdest, die irgendwann hinziehen und feststellen, okay, jetzt kommen die völkischen Siedler oder jetzt kommen irgendwelche Neonazis oder Rechtsextreme, ob es jetzt Ostdeutschland, Westdeutschland ist, aber gibt es irgendwas, wo du im Nachhinein sagen würdest, das wäre ein guter Ratschlag, den man dann als demokratisch gesinnte, weltoffene Familie bedenken sollte?
Ja klar, also ich glaube, wir haben einiges richtig und einiges falsch gemacht und ich kann Ihnen beides mal skizzieren. Also wir haben von Anfang an, nachdem wir merkten, das muss so um 2006 gewesen sein, wir sind hier in der Minderheit als Demokratinnen, haben wir sehr schnell die Öffentlichkeit gesucht. Wir haben also Kontakte aufgenommen mit der Landespolitik und haben mit der zusammen, mit einer Abordnung des Innenausschusses aus Schwerin, geplant, was können wir beiden Privatleute tun, damit dieses Dorf nicht noch weiter zu einer No-Go-Area wird. Und daraus ist dann die Idee entstanden, bei uns auf dem Hof öffentliche Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen anzubieten. Da wir, Horst und ich ja beide Kulturschaffende sind, lag das nahe. Und wir haben dann Gartenausstellungen gemacht, Kunstausstellungen. Wir haben das erste kleine Festival in 2007 gestartet. Und das war dann schon immer auch mit Pressearbeit natürlich, mit Öffentlichkeitsarbeit gekoppelt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das empfinden wir nach wie vor als Schutz, dass wir in der Öffentlichkeit stattfinden mit diesem Dorf. Dass wir also nicht denken, oh, es ist so schlimm hier, wir ziehen uns zurück, wir machen die Haustür hinter uns zu und versuchen, in der Deckung zu bleiben. Im Gegenteil, wir gehen immer raus. Alles, was uns passiert, zeigen wir mittlerweile polizeilich an. Es gibt natürlich Medienberichterstattung vielfach über uns und das Dorf und was unsere rechtsextremen Nachbarn tun. Und das empfinden wir als Schutz und das würden wir auch jedem empfehlen, der in ähnliche Situationen gerät. Was wir versäumt haben, das ist jetzt die Negativseite, ist, von Anfang an die hiesigen kommunalpolitischen Kräfte einzubeziehen. Und die sind ja mittlerweile eher auf dem Kurs, dass sie denken, die Lohmeyers und ihr Festival nerven nicht nur, sondern die sind auch für diese Gemeinde schädlich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, Leute, bildet Netzwerke, versucht wirklich mit allen Beteiligten, mit Gewerkschaften, mit Kirchen, aber eben auch mit Kommunalpolitikern von frühzeitig Kontakt aufzunehmen, um Unterstützung zu bitten, vielleicht sogar ein Bündnis zu gründen gegen rechts. Also solche Dinge würden wir auf jeden Fall empfehlen, nicht so wie wir vielfach denn doch als Einzelkämpfer unterwegs zu sein.
Wie kann man denn als Kommunalpolitiker oder als, ich sage mal, demokratisch-bürgerliche Institution auf die Idee kommen, dass euer Engagement schädlich ist? Also was sind die Gründe, die man da anführt, um anzuzeigen, ja, das, was ihr macht, das ist eigentlich nicht so gut für Jamel oder für den Landkreis, für die Region?
Ich glaube, auch das ist multifaktoriell. Da gibt es natürlich persönliche Animositäten zu einzelnen Kommunalpolitikerinnen, die meinen, wenn jemand was gegen rechts tut, dann bin ich das hier. Und dann kommen so zwei hergelaufene Westdeutsche und wollen uns Ostdeutschen erzählen, wie das zu gehen hat. Dann ist es sowas wie der Sozialneid. Wir sind ja mittlerweile vielfach preisgekrönt, ausgezeichnet worden, finden in den Medien permanent statt. Da erleben wir auch, dass viele Menschen das überhaupt nicht gutieren, sondern sagen, ach, die wollen doch nur in die Presse. Guck mal da, die steht schon wieder vor einer Kamera. Das wird nicht gutiert hier. Wir leben ja sehr ländlich hier. Das heißt also, wir haben auch so, ich sage jetzt mal, vom Durchschnitt des Bildungsstandards her eher weniger Menschen mit einem weiten Horizont. Das ist hier schon sehr eng. Man war immer hier. Man ist schon seit vier Legislaturen zum Beispiel in einem Gemeinderat, hat da seinen Sitz. Und das wird auch die nächsten vier Legislaturen so bleiben. Also sehr traditionell, sehr konservativ, so sehr misstrauisch allem Neuen gegenüber. Und letztendlich ist es so, dass unser Festival einmal im Jahr den Blick der Republik auf dieses Dorf und auf diese Gesamtgemeinde richtet, nach dem Motto, die haben da ein Problem, die haben nämlich ein Nazidorf. Und sich damit zu konfrontieren und eventuell sogar gefragt werden, was tut ihr eigentlich dagegen als Lokalpolitiker, ist vielleicht auch nicht so angenehm. Also ich glaube, das sind so die Deutungen, die wir haben, woran es liegen kann, dass wir wenig bis gar keine Unterstützung hier bekommen.
Ja, also da kann ich tatsächlich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, das ist nicht Jamel-spezifisch. Das ist tatsächlich überall so. Also kaum jemand hat Lust, sich mit dem Thema Rechtsextremismus oder insbesondere Rechtsextremismus in der Polizei oder in der eigenen Uni oder den eigenen Behörden auseinanderzusetzen. Dein erstes Wort in diesem Podcast war Moin. Bist du Hanseatin oder bist du Mecklenburg-Vorpommerin oder bist du Ostdeutsche oder bist du Westdeutsche?
Ist das ein Thema? Ich bin Weltenbürgerin, ganz eindeutig. Mhm. Also ich habe natürlich meine Wurzeln in Hamburg. Das ist eine Stadt, in der ich sehr lange und sehr gerne gelebt habe und die ich auch nach wie vor immer gerne besuche. Trotz alledem fühle ich mich überhaupt nicht mit so Heimatfesseln behaftet, dass ich sagen kann, ich bin Hanseatin oder ich bin sonst sowas. Nee, das ist mir ziemlich wurscht. Also wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dann lasse ich mich da nieder und bin da gerne. Und ob mich andere nun als Einheimische, als Fremde, als Fremdkörper bezeichnen, das ist mir relativ Jacke, muss ich sagen.
Die Sache mit diesem Podcast ist die, wir sprechen über alle möglichen Themen, auch sehr schweren und schwerwiegenden Themen, aber das ist nicht alles, was hier passiert, sondern wir spielen auch. Ich habe dich so ein bisschen vorgewarnt am Anfang, eines der Spiele, die wir machen, heißt Alles auf Zeit, wir haben dann eine Minute. Ich stelle dir ganz viele Fragen, die gar nichts mit unserem Thema jetzt zu tun haben und du kannst ja mit einer Schnelligkeit oder mit dem antworten, was dir als erstes in den Sinn kommt. Und das gibt uns allen die Möglichkeit, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen.
Okay.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Dieses Buch liegt auf deinem Nachttisch.
Ich habe gar keinen Nachttisch. Was ich lese aber tatsächlich überall und meistens zeitgenössische Literatur.
Okay. Was hast du zuletzt schönes Geschenk bekommen?
Auf der Kundgebung in Grevesmühlen vor ein paar Wochen, die extra als Solidaritätsgeste an mich und Horst gedacht und geplant und durchgeführt wurde, haben wir einen wunderschönen Blumenstrauß und sogar einen Präsentkorb noch dazu
bekommen. Schön.
Das war sehr, sehr rührend, weil wir das überhaupt nicht erwartet hatten. Denn die Kundgebung an sich war ja schon ein Geschenk an uns.
Das ist sehr schön tatsächlich. Welche Überschrift möchtest du gerne über dich lesen?
Demokratieaktivistin wird Bestsellerautorin.
Oh. Was gibt dir Hoffnung?
Schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das Konzept der Hoffnung eins ist, was mich so bewegt. Eigentlich eher gar nicht. Ich bin relativ realistisch und auf alles vorbereitet.
Wenn du eine Zeitreise unternehmen würdest, wohin würdest du reisen?
Ich möchte keine Zeitreise unternehmen. Weder nach vorne noch nach hinten.
Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Du hast ja schon ausgeführt, es ist nicht einfach nur so, dass ihr irgendwo hingezogen seid und dann hat sich die Umgebung verändert, eure Heimat hat sich verändert, das Dorf, in dem ihr lebt, hat sich verändert, sondern dadurch, dass Neonazis, das Rechtsextreme, dass Menschen mit dieser politischen Einstellung in eure Umgebung gezogen sind, begannen Angriffe. Ihr habt in all den Jahren immer wieder solche Angriffe erdulden müssen. Es kam zu Drohungen, Beleidigungen, Diebstahl und Sachbeschädigung. Besonders herausstechend, und das hast du gerade erzählt, ist der Brandanschlag im Sommer 2015 mutmaßlich durchgeführt durch benachbarte Nazis. Eine Scheune auf eurem Hof stand nachts in Flammen. Was ist das, was dir währenddessen oder auch im Nachgang am prägendsten in Erinnerung geblieben ist?
Der Traum in der, also in der Brandnacht selber konnten wir überhaupt nicht schlafen, da sind wir gar nicht ins Bett gegangen, da haben wir also alles andere getan und gedacht und gefühlt, als wir sind müde und gehen ins Bett. Aber in der darauf folgenden Nacht hatte ich einen Traum, der mich wirklich sehr verfolgt hat. Der hat war gar nicht viel Handlung. Es ging, soweit ich mich entsinne, einfach nur darum, dass ein schwarz gekleideter Mensch, ein Mann, der so von meinem Empfinden her Nazi war, mich ermorden wollte. Und das ist im Grunde so bildlich das, was eigentlich wahrscheinlich auch geplant war, da unser Haus ja so nah an der Scheune stand. Das ist wahrscheinlich, wenn wir nicht das frühzeitig gemerkt hätten und die Feuerwehr gerufen hätten, auch dazu gekommen wäre, dass unser Haus abgebrannt wird. Und ich schlief schon, als der Brand ausbrach. Hm. Also man kann sich vorstellen, was hätte passieren können.
Also es ist im Prinzip, ist es ein Brandanschlag und ein Mordanschlag. Das kann man wahrscheinlich so sagen.
Würde ich so sehen, ja. Die Staatsanwaltschaft sieht es, glaube ich, nicht so. Die spricht nur von schwerer Brandstiftung, aber so. Hm.
2015 ist ziemlich genau 10 Jahre her. Das heißt, dieses Jahr droht dieser Fall und droht es ja zu verjähren, wenn ich es hier richtig auf dem Schirm habe. Wie blickst du auf das Verfahren? Also es ist ja passiert, es ist eine Tat passiert und dann haben ja Polizei, Ermittlungsbehörden, Sicherheitsbehörden angefangen zu ermitteln. Wie blickst du auf dieses Ermittlungsverfahren und den Umgang der Polizei in dieser Sache?
Ohne Spezialistin zu sein für polizeiliche Ermittlungen, fand ich, haben sie relativ viel richtig gemacht. Sie haben eine Sonderkommission gebildet, die wirklich umfangreich ermittelt hat. Allerdings, wir kennen ja auch die Ermittlungsakten mittlerweile, über unseren Anwalt haben wir uns die besorgen lassen, ist es schon so, sie haben sich sehr schnell fokussiert auf dieses übliche Motiv eines Feuerwehrmenschen, der pyromanische Anwandlung hat und so. Also sie haben wahnsinnig aufwendige Ermittlungen und Verhöre im Feuerwehrmilieu geführt. Wir konnten nicht sehen, ob sie unsere Nachbarn befragt haben aus dieser Ermittlungsakte. Das wurde nicht ganz klar. Also das ist was, was ich im Zweifel noch mal nachfragen wollen würde, sagen wir mal so, wenn es darum ginge, wie beurteilen wir die Ermittlungsarbeit. Tja, was soll man dazu sagen? Aber wir haben in 2015, war ja das Jahr der Brandstiftung. Da sind ja ganz viele Unterkünfte für Geflüchtete in Flammen aufgegangen oder geplante Unterkünfte für Geflüchtete. Und wir haben einfach gemerkt, das geht schnell. Derjenige hat ja eine Lunte gelegt mit wahrscheinlich Benzin und hat sich dann sofort entfernt und war auch weg. Und so schnell geht es einfach, Gebäude anzuzünden. Ne? Da braucht es nicht viel, da braucht es ein bisschen Mut, da braucht es das geeignete Brennmaterial und dann hat man sozusagen ganz schnell einen riesigen Schaden oder sogar verletzte oder tote Menschen erzeugt. Und die Täter sind in den seltensten Fällen ja geschnappt worden, nicht nur in unserem Fall.
Dieser Mechanismus, dieses Prinzip, dass man nicht so sehr auf politische Motive blickt, sondern auf andere Motive, die häufig unpolitisch sind, auch das ist ja eher bekannt tatsächlich in der Geschichte der Bundesrepublik. Wenn man jetzt mal beispielsweise an den NSU denkt, wo lange alles Mögliche ermittelt wurde, nur eben nicht das im Nachhinein doch irgendwie naheliegende. Aber es ging ja dann danach noch weiter. Es stand ja sehr lange unter Polizeischutz. War das im Zuge des Brandanschlags oder gab es dann noch andere Dinge oder lief das parallel zueinander? Wie lange war das? Wie hat es sich für dich oder für euch auch angefühlt? Habt ihr es als Hilfe und Schutz auch empfunden?
Also es waren 4 Wochen, soweit ich mich entsinne, die wir sozusagen verstärkt unter Polizeischutz standen. Darf man sich aber nicht so vorstellen, dass wir jetzt Bodyguards gehabt hätten, die Schritt und Tritt mit uns machen. Ich habe das in der damaligen Situation sehr angenehm empfunden, dass mehr Aufmerksamkeit auf uns und das Dorf gelenkt wird. Wir haben mittlerweile in Jamel auch so einen polizeilichen Status, dass hier häufiger Streife gefahren wird als in allen anderen kleinen Dörfern in der Umgegend. Das ist natürlich relativ wirkungslos, muss man sagen. Also da darf man sich nicht in Sicherheit wiegen und denken, jetzt passieren hier keine Straftaten mehr. Ich würde nicht sagen im Gegenteil, aber sie passieren trotzdem noch. Also insofern, Polizeischutz ist, kann ich gar nicht mehr entsinnen, wie das damals war. Aber es waren, glaube ich, häufiger mal, weil wir auch natürlich vernommen worden mehrfach, waren Kripo-Beamte hier bei uns auf dem Hof. Und also es ist... Weiß ich nicht. Habe ich jetzt keine prägende Erinnerung mehr dran.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Wir erleben ja eine Zeit und auch ein Jahr voller Siegeszüge für rechtsextreme Kräfte in Deutschland, aber eben auch in anderen Ländern. Und das finde ich ja auch irgendwie immer so spannend. Wir schauen häufig auf den Siegeszug der AfD, die rechtsextremen Netzwerke, die stattfinden, aber es ist ja doch auch feststellbar, dass beispielsweise in Italien, in den Niederlanden, auch in Großbritannien, in Frankreich, in vielen osteuropäischen Ländern, in den USA zuletzt, rechte, rechtsextreme Kräfte auf dem Vormarsch sind. Und die Frage, die sich einem stellt, ist, macht sich das denn dann bei euch bemerkbar oder ist es bei euch schon so schlimm, dass man sagt, okay, das ist schon quasi am Anschlag, also mehr Rechtsextremismus geht im Prinzip nicht? Oder hast du das Gefühl, die Lage verändert sich auch dadurch, dass europäisch oder global der Rechtsextremismus noch mehr zunimmt? Also gibt es da auch eine Veränderung, die du bei euch in Jamel feststellen kannst?
Also tatsächlich hier in diesem kleinen lokalen Raum, sehr ländlich geprägt, ist es, glaube ich, guckt niemand darauf, was im Ausland, sei es außereuropäisch oder im europäischen Ausland, für eine politische, was für ein Regime herrscht. Ich glaube nicht, dass sich hier was verändert hat. Wir hatten ja sogar schon die NPD im Landtag, zum Glück in dieser und vorletzter Legislatur nicht mehr. Wir haben jetzt die AfD in allen politischen Gremien, sei es hier im Landkreis, sei es in dem Landtag, haben wir diese rechtsextreme Partei sitzen. Und das ist sozusagen das, was die Menschen hier spüren und merken und was sie interessiert. Ich unterstelle jetzt mal ganz vielen Menschen, die hier sich eher solidarisieren mit unseren Jamelner Nazis, dass die das überhaupt nicht interessiert,
was in Ungarn, was in Italien sei. USA, ja, kann man immer gut drauf schimpfen. Jetzt vielleicht nicht mehr so ganz, weil da ist ja jetzt jemand, der mal aufräumt.
Der Gesinnungsgenosse ist, ja, gewissermaßen. Ja.
Also ich glaube, das hat nicht so große Auswirkungen. Also das sind so eher so die Hauptstädter, Großstädter in Deutschland, die sich so ein bisschen drum kümmern. Ne? Was passiert eigentlich im Rest der Welt? Das erlebe ich hier nicht so. Mecklenburg ist schon sehr provinziell in der Hinsicht.
Hast du das Gefühl, dass die AfD die NPD einfach ersetzt hat, also aufgesogen hat? Oder das ist ja das, was auch in der Debatte häufig so ein Thema ist, dass man sagt, okay, ja gut, die NPD, das waren ja offene Faschisten, das waren ja irgendwie die ideologischen Nachfolger der NSDAP, aber die AfD, das ist ja nochmal was ganz anderes, das sind ja irgendwie Bürgerliche und die haben ja irgendwie die Sorgen und Nöte der Menschen. Die Frage, die sich nicht nur mir stellt, oder ich habe da zumindest irgendwie eine Ahnung, wir hatten ja alle möglichen rechten Kräfte in Deutschland, DVU, Republikaner und wie die alle hießen, ist die AfD nicht als einfach die eine große Plattform, wo alles zusammenkommt?
Auf jeden Fall, natürlich, ja. Und diese Kleinstparteien, die es ja auch noch gibt aus dem faschistischen Spektrum, die sind ja zu vernachlässigen. Die hat ja die AfD sozusagen alle aufgesogen, die Wählerschaft dieser Parteien. Das ist jetzt sozusagen das bürgerliche Gewand des Faschismus, was wir erleben mit dieser Partei.
Wie blickst du auf die Bundestagswahl?
Relativ entspannt, weil die Mehrheitsverhältnisse sind noch nicht so, dass ich glaube, dass wir hier wirklich ab März in einer Diktatur leben werden. Aber wir wissen und ich warne und mahne ja schon seit Monaten, dass wir uns nicht mehr so entspannt auf unseren Sofas zurücklehnen können und denken, na ja, die Politik, ne, das ist eins, aber mein Leben besteht ja noch aus ganz vielen anderen Dingen und Sphären. Ich glaube, wir sollten alle weiterhin sehr, sehr wachsam bleiben und sehr uns nicht so überrascht zeigen von den Dingen, die dort, wo die Parlamente AfD, große Anteile von AfD-Politikerinnen haben, was daraus erwächst. Das heißt, also ich komme ja aus dem Kulturbereich, da werden sicher sehr, sehr viele Kultureinrichtungen zu leiden haben unter Zensurversuchen aus dem rechten Spektrum, aus wegfallenden Finanzierungen und so weiter. Also das ist schon relativ eindeutig, dass uns allen der Wind sehr, sehr harsch entgegenblasen wird. Hm.
Was mich vor allen Dingen aber interessiert, ist der Blick zum rechten Rand, ob es jetzt NPD, du sagtest ja gerade schon, diese Kleinstparteien, Dritter Weg oder so, oder eben auch die AfD. Da kann man sich ja häufig immer so schnell darauf einigen, dass wir da ein reelles Demokratie- und auch teilweise Demokratievollzugsdefizit haben, dass diese Leute gefährlich sind, dass die radikalisieren und ideologisch Grundlagen schaffen für Menschen, die Gewalttaten verüben zum Beispiel. Aber das Spannende, finde ich, ist ja auch, dass etablierte demokratische Parteien wie SPD, CDU, Grüne teilweise auch eine bemerkenswerte Übernahme von Sprache, Ideologien und Positionen übernehmen. Ob es jetzt die Bezahlkarte ist für die Flüchtlinge oder das Grenzschließen oder Abschiebeflüge und teilweise, dass man dann schon feststellt, okay, es fällt einem manchmal schon ein bisschen schwer, die einen von dem anderen rechten Rand da zu unterscheiden. Jetzt bist du ja tatsächlich mit engagiert und du bist auch zivilgesellschaftlich da unterwegs und hast deinen Lebensmittelpunkt in einem Ort, der wirklich beherrscht ist von Rechtsextremen und Neonazis. Wie blickst du denn, wenn demokratische Kräfte plötzlich Position übernehmen, wo man eigentlich denken würde, okay, das gehört doch eigentlich zum rechten Rand? Hast du das Gefühl, ja, es ist wichtig, dass man sich auch in der demokratischen Mitte irgendwie auf diese Leute zubewegt? Oder sagst du eher, das ist doch völliger Unfug, deren Position jetzt zu übernehmen und die möglicherweise damit hoffig zu machen?
Ich sage nicht, dass es Unfug ist. Ich sage nur, dass es absolut moralisch und verwerflich ist, tatsächlich sich so anzunähern von den inhaltlichen Positionen her an die Faschisten. Und wir wissen ja, woher es kommt. Wir wissen auch, jeder, der Berufspolitiker ist, der möchte natürlich gerne seinen Posten behalten und schult auf die Wahlergebnisse. Und wenn die Vorzeichen in einer Gesellschaft so stehen, dass man mit solchen Argumenten punkten kann, dann ist es sozusagen nachvollziehbar, Ich toleriere das nicht, ich verurteile das zutiefst, aber es ist nachvollziehbar, dass man dann den Wählern, die vermeintlich auf die rechten Parolen gut anspringen, dass man denen auch nach den Mund redet. Es ist einfach dieses Politiksystem, was das leider so befördert, solche Tendenzen und solche Phänomene.
Wir machen noch ein zweites Spiel, es ist dann auch tatsächlich das letzte Spiel versprochen. Es heißt Meckerecke. Und die Herausforderung besteht diesmal, alles das einmal zu adressieren, was nervt, wo man denkt, das kann doch nicht richtig sein. Also da hat es wirklich Kritik verdient. Und einmal zu adressieren, was bringt dich eigentlich zur Weißglut? Was sind so die Dinge, wo du sagst, da brauchen wir jetzt leidenschaftlichen Widerstand und Widerspruch? Und genau, da gibt es manchmal, zumindest das ist meine Feststellung, sehr wenig Zeit, dass man sich einmal so richtig auslassen kann. Diesen Raum möchten wir gerne zur Verfügung stellen. Und das ist dann jetzt die Meckerecke.
Ganz schön.
Was ist das, was dich zur Weißglut bringt?
Zur Weißglut bringt mich das ignorante Wegschauen, sich ins Private zurückziehen von Menschen, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, wo sie eigentlich als Mitbürger, Mitbürgerinnen einschreiten sollten, Stellung beziehen sollten. Es macht mich wahnsinnig nervös und ärgerlich, wenn ich merke, dass die Leute gerade hier in unserem Umfeld sagen, wieso, ist doch nicht schlimm, die Nazis aus Jamel, das sind doch die Jungs von hier, die kennen wir doch schon, seit sie Kinder sind und die sind hilfsbereit, die machen wirklich, wenn du sie brauchst, kommen sie, brauchst du sie nur rufen. Und sie sind da. Und was die politisch denken und machen, das ist mir egal. Hauptsache, sie machen auch gute Preise, wenn sie sind ja auch sehr oft selbstständig. Nicht? Also man holt sich dann ein Angebot ein von dem hiesigen Nazi und der unterbietet sehr häufig andere Anbieter. Natürlich nimmt man dann die. Wunderbar, ist doch gut. Was der denkt, mir doch egal. Dass er so komische Tattoos hat, weiß ich gar nicht, kenne ich gar nicht. Die Fahne, die auf seinem Haus weht, weiß ich nicht. Ja, kann er doch machen. So. Also diese dumme, dämliche, rückgratlose Haltung von ganz vielen Menschen, die bringt mich auf die Palme.
Perfekt, vielen Dank. wo man aufpassen muss, da müssen wir in diesem Podcast besonders aufpassen, wir neigen dazu, eine schnell so eine Schlagseite zu bekommen, ist, dass man nicht nur in dem Negativen verharrt. Und ich glaube, das würde auch dir, deiner Arbeit, deinem Leben und dem, was ihr in Jamel aufgebaut habt, überhaupt nicht gerecht werden. Wir haben sehr viel über die negativen Dinge gesprochen, aber es gibt ja auch das Gegenstück dazu. Also das, was ihr aktiv vorantreibt, ihr seid seit 2007 die Organisatorinnen und Organisatoren des Musikfestivals Jamel rockt den Förster auf eurem eigenen Grundstück. Gestartet als privates Event mit 30 Gästen, hatte sich zu einer bundesweit bekannten Veranstaltung für eine offene Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus mit mehreren tausend Teilnehmern entwickelt. Unter anderem waren da Herbert Grönemeyer, die Toten Hosen, Danger Dan, Materia, Igor Levit, Casper. Allesamt sind kostenlos aufgetreten und haben sich in den Dienst der Sache gestellt für Demokratie und gegen Neonazitum. Was bedeutet dir dieses Festival? Also was bedeutet es, was hast du das erste Mal gedacht, als Musiker von Rang und Namen gesagt haben, ja klar, kommen wir vorbei, machen wir, finden wir gut. Hast du dir das überhaupt jemals so vorstellen können?
Wir wollten natürlich wachsen. Also von den 30 Besucherinnen in 2007 haben wir uns schon gewünscht, dass das ein bisschen mehr wird. Wir haben aber auch gemerkt, wie schwierig das hier in der Region ist, alleine Bands zu finden, die hier spielen wollten. Weil viele sagten, nee, wir haben schon genug von den Nazis auf die Fresse bekommen. Also direkt in Jamel spielen wir nicht.
So. Und, kann man auch verstehen, ne?
Ja, irgendwie schon. Und das war natürlich nicht geplant. Und das ist dann durch diesen Brandanschlag an unserer Scheune passiert, dass die Toten Hosen sich ganz spontan gemeldet haben, ganz spontan einen Benefits-Auftritt hier spielten bei uns. Und daraufhin eben halt uns Leute zur Seite gestellt haben aus ihrer Agentur, die für uns booken, die beste Kontakte haben in die deutsche Musikszene. Und das war für uns gigantisch. Also das war ein Riesenschritt. Wir hatten ein Jahr zuvor schon einen großen Schritt gemacht, indem wir Alphaville auf der Bühne hatten. Also eine international sehr erfolgreiche Band. Das war schon, da merkten wir schon, boah, jetzt geht's voran. So wie wir uns das gewünscht haben. Also wirklich ein erfolgreiches kleines Festival zu werden. Aber mittlerweile ist es natürlich richtig groß und fett geworden, das Line-up.
Ja, und das ist toll.
Großartig. Hast du jemals Angst gehabt, dass durch das Festival noch mehr Probleme entstehen? Dass sie noch mehr irgendwie in den Fokus oder in den, wie ist es denn, ins Fadenkreuz geratet?
Nur einen kleinen Moment vielleicht, ja, weil es ist schon so, dass wir merken, während des Festivals gibt es ja immer Störaktionen auch von unseren Nachbarn. Und wir, wenn dann alle wieder weg sind, alle Helferinnen und Helfer, und wir wirklich zu zweit allein auf dem Hof sind, dann haben wir schon so einen Moment des Inhalts und sagen, na, mal gucken, wie die Reaktion dieses Jahr ausfällt. Es ist aber nie was sehr Gravierendes passiert in Folge. Also insofern ist es eher dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieb, dass wir uns über alles, was uns in die Öffentlichkeit bringt, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf uns und das Problem hier in Jameln lenkt, dass wir das als hilfreich empfinden und als unterstützend und nicht beängstigend.
Bist du manchmal müde? Ich glaube, du, also wenn man dich so reden hört, wenn man so sich mit deiner Geschichte auseinandersetzt, dann stellt man fest, ihr kämpft. Die ganze Zeit. Es ist ein einziger Kampf für das Richtige und Gute gegen das Falsche und Schlechte und etwas, was man ja, glaube ich, schon fragen kann und fragen darf, ist, wie geht es euch damit? Seid ihr müde? Seid ihr erschöpft? Wie haltet ihr euch irgendwie aufrecht und auf den Beinen? Was ist wie geht es dir mit alledem?
Wir werden nicht jünger, gebe ich durchaus zu. Das heißt, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte unserer 60er Jahre und wir werden sicherlich nicht noch weitere 20, 30 Jahre das tun können in dem Umfang, was wir jetzt zurzeit tun. Wir machen ja nicht nur das Festival, wir sind auch in der politischen Bildung unterwegs, wir sind als Speaker auf Kongressen, in Veranstaltungen und so weiter. Das werden wir über kurz oder lang relativ einschmelzen, unser Engagement. Du erwischt uns gerade an so einem Punkt, wo wir merken, das Leben besteht auch noch aus was anderem oder sollte zumindest aus etwas anderem bestehen als unserem zivilgesellschaftlichen Engagement. Und da planen wir gerade ein wenig. Und wir haben vor allen Dingen auch eine tolle Crew mittlerweile beisammen, die viel, viel vom Festival Stress von uns fernhält. Und das ist sehr, sehr toll. Vielen Dank an dieser Stelle, falls ihr alle zuhört.
Also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie eine Geburtstagsfeier oder eine Hochzeit organisiert hat, der weiß ja, was für ein unglaublicher Aufwand das ist. Und wenn man sich dann vorstellt, da kommen tausende Menschen und es gibt Bands und der ganze Technik für Elefants. Also das ist ja schon keine kleine Sache, die ihr da jedes Jahr auf die Beine stellt. Hast du mal überlegt, wie es wäre, wenn noch andere stabile Menschen, Familien nach Jameln kommen? Hast du jemals versucht, irgendwen zu überzeugen, zu kommen, zu hoffen, dass die richtigen Leute mehr werden in Jameln?
Das ist leider unmöglich, weil es gibt zwar noch ein paar freie Grundstücke in diesem winzigen Dorf, aber die werden nicht veräußert aufgrund der Tatsache, dass wir hier schon Erfahrung machen mussten, dass denn die nächste Nazi-Familie hierher zieht. Insofern brauchen wir das niemandem anbieten. Oder die Idee in den Kopf zu pflanzen, Mensch, unterstützt euch doch, indem ihr hier auch wohnt. Das ist leider nicht möglich. Und leider ist es auch im Nachbardorf so, dass da im Moment ganz gezielt Zuzug von rechts stattfindet. Also ist so. Haben auch die letzten Kommunalwahlergebnisse aus unserem Gemeinderat ergeben, ne? Dass wir hier also wirklich in einer Gemeinde leben, die wirklich sehr, sehr durchsetzt ist von Menschen, denen Rechtsextremismus keine Angst macht, im Gegenteil.
Was wünschst du dir für die Zukunft in Jameln?
Also, wenn ich realistisch bin, dann sage ich, dieses Dorf ist verloren für unsere Gesellschaft. Auch die Bewohner dieses Dorfes sind, mit Ausnahme von uns beiden, verloren. Die Kinder sind die Terroristen von morgen. Die werden in einer sektenartigen Struktur eingenordet auf diese rechtsextreme Ideologie. Also für Jamel habe ich gar keine Wünsche. Ich hoffe nur, dass unser schöner Forsthof relativ lange unbeschadet die Nachbarschaft übersteht.
Hm. Werdet ihr bleiben? Werdet ihr bis zum Schluss in Jamel bleiben?
Was auch immer der Schluss sein wird. Ja, ja, also erstmal gibt es keine Pläne hier.
Ich hoffe ja an Altersschwäche, sonst, dass sie ein langes, altes Leben, vielleicht wie Johannes Heesters, dann irgendwie kommt ihr noch ins Fernsehen, wenn ihr die 100 überschritten habt.
Ja, wer weiß.
Wie blickst du denn vielleicht nochmal so als großer Überblick? Wir haben viel über Jamel gesprochen. Du sagst ja, da ist ja auch irgendwie kommunal irgendwie ein Thema. Es gibt ja noch eine Region und ihr seid ja auch Teil des Bundeslandes Baden-Württemberg. Wie blickst du auf die politischen Verhältnisse Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern? Baden-Württemberg. Ich bin aber auch berühmt für meine grandios schlechten Geografiekenntnisse.
Wir sind oben rechts.
Oben rechts und nicht unten links. Also ich habe auch sehr viel mit Schwaben zu tun gehabt in meinem Leben. Vielleicht haben die sich doch irgendwie im Kopf festgesaugt. Ich habe es auch nur an deinem Blick tatsächlich gesehen, dass du einmal kurz gestürzt hast. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bindestrich-Bundesland. Wenn du da auf die politischen Verhältnisse und die Entwicklung siehst, hast du denn das Gefühl, dass in Mecklenburg-Vorpommern die Sachen irgendwie vorangehen? Das ist ja ein ganz interessantes, spannendes Bundesland, wahnsinnig viel Tourismus irgendwie so Richtung Strand und Meer, und dann gibt es doch relativ starke verarmte Regionen, dann gibt es irgendwie Jamel mit diesem harten rechtsextremistischen Neonazi-Problem. Wie würdest du jemandem, der von alledem, was deine Heimat ist, keine Ahnung hat, dieses Bundesland, diese Region, den Landkreis beschreiben?
Es ist ein landschaftlich wunderschönes Land. Das war auch ein Grund, warum wir hierher umgesiedelt sind. Die Ostseeküste, die Region hier, die wirklich noch relativ naturbelassen sind, die Wälder, die Küstenstreifen. Im Vergleich zu Westdeutschland, was wir ja kannten, fanden wir es hier immer wunderbar wild. Auch von der Architektur her. Es gibt hier wunderschöne alte Herrenhäuser und viele Seen, auch im Binnenland, also nicht nur die Ostsee. Es ist ein wunderbares Urlaubsland. Wer hierher ziehen möchte, und ich fordere alle Demokraten und Demokratinnen auf, nach MV umzusiedeln, weil wir brauchen euch hier ganz dringend, sollte sich aber dessen bewusst sein, dass wir hier diese ganz, ganz starke faschistische Strömung haben in diesem Land.
Sorry, MV, aber so ist es.
Wir haben jetzt die allerletzte Rubrik und die ist ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige. Die Zeit ist quasi um, aber bevor wir dich entlassen mögen, möchten wir dir gerne die Möglichkeit geben, eine persönliche Werbeanzeige zu schalten. Danke zu sagen, aufmerksam zu machen, Werbung zu machen für Projekte, für eine CD von dir selber, von deinem Mann, von Menschen, die in deinem Umfeld sind. Vielleicht gibt es irgendein Buch, einen Podcast, einen Film, was auch immer dich inspiriert hat und wo du denkst, der hat Aufmerksamkeit verdient. Und das ist etwas, was auch die anderen, die unseren Podcast zuhören, gut täte. Und das ist unsere letzte Rubrik. Sie heißt ganz schön wichtig, Platz für deine Werbeanzeige.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Okay, also Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, was Horst und mir seit 20 Jahren in diesem kleinen sogenannten Nazidorf passiert ist, lest meinen Roman. Der ist im Moment gerade im Entstehen, hab noch keinen Verlag. Hallo, liebe Verlagsmitarbeiter, vielleicht interessiert sich der eine oder andere Lektor schon für das Projekt? Kann sich gerne bei mir melden. Der wird demnächst fertiggestellt, hoffe ich mal, und wird sozusagen die ganze Zeit beleuchten und die ganzen Begegnungen, die wir hatten, zeigen. Und wem das zu lange dauert, auf dieses Buch zu warten, der kann sich gerne die ARD-Dokumentation Lauter Widerstand ansehen. Die ist im Moment noch in der Mediathek der ARD zu sehen und läuft auch auf einigen Festivals demnächst. Stundenlang sehr unterhaltsam, also nicht nur ernsthaftes Thema, sondern auch Unterhaltung. Was ist Jamel? Was machen die Lohmeyers da und was für Erlebnisse haben sie?
Vielen Dank. Ein ganz wunderbares Gespräch. Danke für deinen Einsatz, für dein Engagement. Danke, dass du laut bist und damit ganz hervorragend zu unserem Podcast passt, der ganz schön laut heißt. Und an alle da draußen, die jetzt zuhören, macht euch schlau, kauft das Buch, wenn es denn draußen ist, an die Verlagswelt. Ihr habt hier eine ganz große Chance und eine Möglichkeit, schlagt zu. Schaut euch die Doku an in der ARD-Mediathek, hatte ich es, glaube ich, richtig verstanden. Mhm. Empfehlt uns weiter, abonniert diesen Kanal, schaut auf veto-mag.de und Instagram, da gibt es meistens die Bewerbungen, noch Zitate, und weitere Hinweise zu diesem Podcast und zu dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne, vielen Dank, Birgit, für deine Zeit. Vielen Dank euch, die ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.